SR Info. Rundschau.
Um 8 Uhr mit Florian Mayer im Studio. Guten Morgen, das sind unsere Themen. Tiefe Trauer, weltweit reagieren Menschen auf den Tod des Papstes. Ernüchternde Bilanz, Waffenruhe in der Ukraine über Ostern und Niederlage für die Royals, Saluja Basketballerinnen verlieren gegen Keltern. Das Wetter heute im Saarland, ein Wechsel aus etwas Sonne und vielen Wolken bei 14 bis 18 Grad. Sedis vacans, freier übersetzt quasi die Zeit des leeren Stuhls, herrscht nun im römischen Vatikan. Gestern ist Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren gestorben. Weltweit löste der Tod des Oberhauptes der katholischen Kirche tiefe Trauer aus. In Rom kommen derzeit Tausende zusammen, um gemeinsam an Franziskus zu erinnern. Indes laufen bereits die Vorbereitungen für die Trauerfeier und Beisetzung des verstorbenen Papstes. Die Details zu letzterem hatte Franziskus bereits 2022 in seinem damals aufgesetzten Testament geregelt.
Auf dem Petersplatz haben am Abend tausende Menschen zusammen den Rosenkranz gebetet. Es war die erste öffentliche Trauerbekundung in Rom. Viele weitere werden folgen. Der Vatikan veröffentlichte am Abend den Totenschein des Papstes. Demnach ist Franziskus an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Er sei ins Koma gefallen und habe ein irreversibles Herz-Kreislauf-Versagen erlitten. Kirchenrechtlich wurde der Tod des Papstes mit einem Ritus in der Kapelle des Gästehauses Santa Marta bestätigt. Dabei wurde der Leichnam auch in einen Sarg gebettet. In seinem Testament, das der Vatikan ebenfalls veröffentlichte, hat Franziskus festgelegt, wo er bestattet werden will. Er wünscht sich ein schlicht gehaltenes, schmuckloses Grabmal auf der linken Seite der Basilika Santa Maria Maggiore. Diese Kirche, nicht weit vom Hauptbahnhof Termini in Rom, hatte Franziskus immer wieder besucht. Allein zweimal seit seiner Entlassung aus dem Krankenhaus. Sie gilt als seine Lieblingskirche. Ivo Maroschek, Rom.
Mit den weiteren Details zur Beisetzung des Papstes soll sich laut dem Vatikan heute Vormittag ein erstes Treffen von Kardinälen befassen, geleitet vom Camerlengo, dem Kämmerer der katholischen Kirche. Er ist für das nun ablaufende strenge Protokoll zuständig und damit auch für den gesamten Ablauf der Trauerfeierlichkeiten, zu denen mutmaßlich auch deutsche Politikerinnen und Politiker geladen sein werden. Kurz nach der Todesnachricht aus dem Vatikan gab es bereits erste Reaktionen aus der deutschen Politik. Anne-Kathrin Mellmann aus unserem Hauptstadtstudio hat einige davon zusammengefasst.
Der designierte Bundeskanzler Friedrich Merz schreibt, dass der verstorbene Papst Franziskus in Erinnerung bleiben werde wegen seines unermüdlichen Einsatzes für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung. Der scheidende Bundeskanzler Olaf Scholz nannte Franziskus einen Fürsprecher der Schwachen. Scholz sprach den Gläubigen weltweit sein Mitgefühl aus. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete Franziskus als einen glaubwürdigen Anwalt der Menschlichkeit. Die Welt verliere ein leuchtendes Zeichen der Hoffnung. Die frühere Kanzlerin Angela Merkel hob Franziskus Herkunft hervor. Als erster Papst aus Lateinamerika habe er Europa mit neuem Blick wahrgenommen und den Finger in die Wunden gelegt, die aus Kriegen und ungelösten Konflikten entstanden sind.
Wie beispielsweise bei seinem letzten Besuch hier in unserer Großregion im vergangenen Herbst in Luxemburg. Dort beklagte Franziskus die Gräben und Feindschaften, die zwischen den europäischen Staaten aktuell entstünden, und sprach sich für mehr Migration und Zusammenhalt aus. Der Trierer Bischof Ackermann würdigte den verstorbenen Papst als jemanden, der die katholische Kirche nachhaltig geprägt und ihr Dinge ins Stammbuch geschrieben habe, die bleiben. Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger sagte, Franziskus habe sich vor allem für Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit eingesetzt. Mehr Reaktionen aus der saarländischen Politik von Denise Friemann.
Sie lobte vor allem Papst Franziskus' Engagement für Menschen in Armut. Auch der CDU-Landesvorsitzende Toscani betonte, die Arbeit des Papstes und seine Persönlichkeit hätten weit über die Grenzen der katholischen Kirche hinausgewirkt. Als erster Papst aus Lateinamerika und als Jesuit habe er neue Akzente gesetzt und vielen Menschen Hoffnung gegeben. Auch der AfD-Landtagsabgeordnete Schaufert sprach sein Bedauern aus und befürwortete, dass die Weltkirche sich im Vergleich zur deutschen Kirche weitgehend politisch neutral verhalte. Schaufert hatte im vergangenen Jahr sein Verwaltungsamt in einer katholischen Kirchengemeinde in Neunkirchen wegen seines Engagements innerhalb der AfD verloren.
Mehr zur Stimmung nach dem Tod des Papstes in Rom gibt es auch gleich live in SR3 Guten Morgen mit Michael Friemel. Altersdiskriminierung ist in Deutschland offenbar ein großes Problem. Die unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung Ataman will der neuen Bundesregierung deshalb Vorschläge unterbreiten, wie man die Menschen besser davor schützen kann. Ataman sagte der Rheinischen Post, dazu gehöre beispielsweise eine erleichterte Klagemöglichkeit für Betroffene. Bei ihrer Stelle seien allein im vergangenen Jahr fast 1100 Beratungsanfragen zu Altersdiskriminierung eingegangen. Das Thema sei von den bisherigen Regierungen konsequent vernachlässigt worden. Die Union sieht noch viele schwierige Jahre für Bahnkunden. Fraktionsvize Lange sagte der deutschen Presseagentur, in den kommenden Jahren müsse noch mit vielen Baustellen gerechnet werden. Das bedeute Einschnitte bei der Pünktlichkeit. Die Deutsche Bahn sei aufgefordert, dafür zu sorgen, dass die Folgen für die Kunden so gut wie möglich beschränkt werden. Schon im vergangenen Jahr hat die Bahn begonnen, das marode Schienennetz zu sanieren. Den Anfang machte die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. Aus Sicht der deutschen Umwelthilfe ist Parken in deutschen Städten zu billig. DUH-Geschäftsführer Resch sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, ein Parkschein solle pro Stunde so viel kosten wie eine Einzelfahrt mit Bus und Bahn. Solange Parkgebühren bei einem Euro oder weniger liegen, nehmen unzählige Menschen weiterhin für jede Fahrt das Auto. Dadurch bleibe weniger Platz für die Natur in der Stadt, öffentliche Verkehrsmittel, Fußgänger und Radwege. Über Ostern sollten im Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine die Waffen eigentlich ruhen. Aus ukrainischer Sicht fällt die Bilanz nach Ostern nun allerdings düster aus. In vollem Umfang habe es die Feuerpause nie gegeben, erklärte der ukrainische Präsident Selenskyj. Satellitenaufnahmen der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde NASA bestätigten die Angaben über Kämpfe entlang der Front. Russlands Präsident Putin kündigte unterdessen vor Journalisten an, über direkte Verhandlungsgespräche mit der Ukraine ohne die USA als Vermittler nachzudenken. Die Details hat Florian Kellermann.
Die von Russland einseitig erklärte Waffenruhe war bereits am Ostermontag wieder zu Ende. Die russischen Angriffe gingen unvermindert weiter. Sowohl die Angriffe an der Front wie auch diejenigen mit Drohnen auf ukrainische Städte und Dörfer. Zuvor hatte die 30-stündige Osterwaffenruhe die Kampfhandlungen zumindest abflauen lassen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte deshalb vorgeschlagen, gleich für 30 Tage zumindest auf Luftschläge mit Raketen und weitreichenden Drohnen zu verzichten. Dieser Vorschlag müsse erst analysiert werden, so die Reaktion des russischen Staatschefs Wladimir Putin gestern. Am Mittwoch wird nach ukrainischen Angaben wieder ein Treffen einer ukrainischen Delegation mit Vertretern europäischer Staaten und der USA stattfinden. US-Medien zufolge fordern die USA von der Ukraine, die Halbinsel Krim als russisches Staatsgebiet anzuerkennen und offiziell auf eine NATO-Mitgliedschaft zu verzichten.
Die Hamas ist einem Medienbericht zufolge dazu bereit, die Macht im Gazastreifen an eine andere palästinensische Behörde zu übergeben. Das berichtet die britische BBC und beruft sich dabei auf einen ranghohen palästinensischen Funktionär. Über die künftige Regierung müsse man sich zuvor auf nationaler und regionaler Ebene einigen. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte bereits ausgeschlossen, dass die palästinensische Autonomiebehörde in einer künftigen Regierung in Gaza eine Rolle spielen könnte. Die Elite-Universität Harvard klagt gegen die US-Regierung. Die Uni wehrt sich damit gegen das Einfrieren von Fördergeldern in Höhe von mehr als 2,2 Milliarden US-Dollar. In der Klageschrift heißt es unter anderem, die Maßnahmen seien willkürlich und missachteten die Meinungsfreiheit. Präsident Trump wirft Harvard vor, eine linke Ideologie zu verfolgen und nicht ausreichend gegen Antisemitismus vorzugehen. Und damit zum Saarsport und den Basketballfrauen der St. Louis Royals. Die haben nun auch im zweiten Spiel des Playoff-Finales gegen Keltern verloren. Heißt, das nächste Spiel müssen die Royals gewinnen, um noch eine Chance auf die Ligameisterschaft zu haben. Die wird im Best-of-Five-Modus ausgetragen. Wer zuerst 3 von maximal 5 Spielen gewinnt, ist deutscher Meister. Tom Klose.
Am Ende sind es über 30 Punkte, die den Royals zum Sieg fehlen. 57 zu 93 verlieren die Saarländerinnen an einem für sie bitteren Basketballabend. Sie haben einfach alles besser gemacht, so Royals Coach Roslapper nach dem Spiel. Dabei sah es zu Beginn des Spiels gar nicht so düster aus. Die Saarländerinnen liegen zur Pause nur mit 38 zu 46 zurück, alles noch machbar. Im dritten und vor allem letzten Viertel, in dem nur 4 Punkte für die Royals fallen, geht dann aber der saarländische Motor aus. Die Royals stehen nun mit dem Rücken zur Wand, denn Im Modus Best of Five müssten sie die verbleibenden 3 Spiele alle gewinnen, um die Meisterschaft doch noch ins Saarland zu holen.
Und das war die SR-Info-Rundschau mit Florian Mayer am Mikrofon.